weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kucheni. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
Und dem SAH Berufsbildungswerk Neckargemünd.
Mit einer kompetenzorientierten Entwicklung macht das SAH Berufsbildungswerk Neckargemünd junge Menschen fit für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt von morgen.
Ja, wir reden drüber, über jede Form von Alltagsrassismus. Und das gibt es leider in vielen Bereichen und bei vielen, vielen Themen. Unter anderem auch in der Arbeitswelt begegnet uns das immer, immer wieder, Florence. Und das soll heute unser Gesprächsfaden sein, Rassismus am Arbeitsplatz.
Rassismus am Arbeitsplatz und wie gehe ich als betroffene Person damit um? Und das manchmal zu hören, dass Leute sagen, die selber betroffen sind, ja, aber ich kann doch meiner vorgesetzten Person nicht sagen, dass das jetzt rassistisch ist. Oder ich will doch auch das Verhältnis zu meinen Kollegen und Kolleginnen nicht aufs Spiel setzen. Schlucke ich das jetzt runter? Bin ich überhaupt die Person, die denen erklären muss, was richtig und falsch ist? Und zum Schluss ducken die Leute sich so ein bisschen zusammen, machen ihre Arbeit, wollen den Arbeitsplatz nicht verlieren. Und dann kommt es mir manchmal so vor, als ob sie selber, die doch jetzt aber nicht die Verursacher sind, sie aber das auf ihre Schultern nehmen und denken, ich muss das lösen. Ich muss es aber so lösen, dass ich mich nicht für mich einsetze, weil das könnte ja sonst komisch kommen, sondern ich muss es ertragen. Also nicht lösen, sondern ich muss es hinnehmen, ich muss es ertragen. Und das, denke ich, das geht nicht.
Und ist es nicht unheimlich traurig, alleine schon sich denken zu müssen, dass meine Verletzung in diesem Zusammenhang, meine Verletzung nicht wichtig genug ist, dass ich das offen zur Sprache bringen kann und auch darauf vertrauen kann, dass die anderen das sofort verstehen und möglicherweise auch ihr Verhalten dahingehend korrigieren, sondern dass ich das als Belästigung selber, dass ich selber das als Belästigung empfinden muss, anderen zu sagen, ihr geht nicht gut mit mir um. Ist das nicht furchtbar? Das ist ja fast eine Pervertierung eigentlich des Ausgangszustands, ne?
Und ich habe in meinem neuen Buch ein Beispiel, das hat mir ganz gut gefallen. Das war einer meiner Interviewpartner, der das am Arbeitsplatz erlebt hat, dass jemand von dem N-Kuss sprach und das alles ganz, ganz witzig fand. Und er dann sagte, ich bin es leid, ich bin müde, ich habe keine Lust, dieser Kollegin zu erklären, dass man das so nicht mehr sagt und dass ich es, vor allem ich es, auch für mich so nicht möchte, dass ich mich dadurch gestört fühle. Und das ist, ja klar, ich habe in meinem Buch schwarze Menschen interviewt und dann passierte aber etwas und das fand ich großartig. Die Chefin von ihm, die weiß es, die ist dann eingeschritten und hat gesagt, in meiner Abteilung werden diese Begriffe so nicht genannt. Und die Erklärung, ich bin aber damit aufgewachsen, dann soll die Chefin gesagt haben, ja, ich auch. Und ich benutze diesen Begriff trotzdem nicht mehr. Und das fand ich ein tolles Beispiel, dass da jemand war, der nicht betroffen ist und der trotzdem sagt, stopp, das geht hier so nicht. Und da muss ich selber auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das hat mir oftmals gefehlt. Also diese Person, die dann einschreiten, und nicht ich muss mich für meine Verletzung einsetzen, sondern jemand anderes bekommt es mit und setzt sich für mich ein. Das ist etwas, das tut gut und das muss es mehr geben.
Da sind wir natürlich beim großen Bereich Zivilcourage, ne? Und Zivilcourage erfordert, wie der Name schon sagt, einen gewissen Mut, für andere einstehen zu wollen und auch dieses Verantwortungsgefühl, also sich verantwortlich zu fühlen. Denn In der Gesellschaft ist es oft so, dass man denkt, wenn zwei einen Konflikt haben, ja, was geht's mich an? Ne? Das ist so der Reflex, so, ja, sollen die mal unter sich austragen? Sind ja erwachsene Menschen, die werden das schon miteinander verhandeln können. Und zack, ist man aus der Verantwortung draußen. Das finde ich schon mal, das ist natürlich ein nachvollziehbares, aber auch ein sehr kleingeistiges Gefühl und auch ein kleingeistiger Reflex. Und von daher, ja, auf jeden Fall der Appell steht dafür ein. Macht den Mund auf, Leute. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, da läuft gerade was nicht in Ordnung, dann steht demjenigen zur Seite, der gerade eben in einer wirklich schwierigen Situation ist. Das andere ist, dass ich das so abartig, ich möchte es echt schon sagen, abartig finde, dass wir immer noch, was das Thema Alltagsrassismus angeht, so in einem Grundmodus leben, dass sich vor allen Dingen Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft über die Intoleranz der andersfarbigen Menschen beschweren, so nach dem Motto, ihr habt überhaupt keinen Humor, wenn ihr einfach mal ein bisschen gelassener wärt, dann wäre das ja auch alles kein Thema mehr. So nach dem Motto, reg dich doch nicht auf, wenn ich N-Kurs sage, reg dich doch nicht auf, du kannst es ja auch ganz gelassen nehmen und dann haben wir hier alle kein Problem, ne? Es ist doch dein Problem, wenn du dich so darüber aufregst. Es ist doch dein Problem, das ist doch nicht mein Problem. Und damit hast du dich einfach aus der Affäre gezogen, lässt den anderen noch schlecht aussehen, nämlich, ne? Also du lässt den anderen noch so als Spielverderber, als gesellschaftlichen Spielverderber, als Unruhestifter, als so kleinkarierten, missionarischen Rassismusbekämpfer dastehen und zack hat der andere dieses negative Label aufgedrückt bekommen. Das finde ich pervers, ehrlich.
Ist es auch. Und das gibt's auch noch viel zu viel. Aber nicht nur von weißen Menschen, die dem anderen das suggerieren, sondern auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die ja sowieso eine Forderung und eine Überforderung, eine Erwartung an sich haben, gut zu sein, perfekt zu sein, sich richtig zu verhalten. Das ist ja wirklich eine Erwartung, die auf den Schultern liegt. Die dann auch, und ich kenne es selber aus meiner eigenen Biografie, dass ich denke, ich möchte für die anderen nicht anstrengend sein. Ich möchte den anderen ihr Leben nicht anstrengend machen, also fordere ich Dinge nicht für mich ein. Das hat lange gedauert. Also da musste ich wirklich lange mit mir ins Gericht gehen, bis ich gesagt habe, doch, ich fordere Dinge für mich ein und ich darf das. Zivilcourage ist das eine. Ich möchte aber noch weitergehen. Wenn es am Arbeitsplatz ist, dann hat es nichts mit Zivilcourage zu tun, sondern die Vorgesetzten haben da einzuspringen oder ja, sich in die Situation mit reinzubegeben, weil sie Führungskräfte sind. Es ist ein Teil ihres Führungsauftrages zu gucken, wer ist hier in meinem Team in einer Form so betroffen, dass ich als Führungskraft sagen muss, das geht so nicht und die andere Person verbal abmahnen muss. Wenn aber eine Führungskraft das schon nicht macht, dann haben die anderen freie Bahn. Also sobald wir ein Machtvakuum oder ein Führungsvakuum haben, springen andere rein und machen in diesem Vakuum, was sie wollen. Und diese Chefin aus dem Beispiel, das war der Isaac Boateng, der das mir erzählt hat aus dem Buch, da war die Chefin so, dass sie ganz klar gesagt hat, ja, es ist zwar nichts, was mich betrifft, weil ich äußerlich nicht schwarz bin. Und ja, ich bin damit aufgewachsen. Aber ich sag's trotzdem nicht. Schluss. Und das fand ich großartig. Die hat wirklich Führungsfähigkeit erwiesen und Führungskompetenz.
Aber da sind wir auch wieder bei einem ganz weiten Feld, ne? Was bedeutet gute Führung und was bedeutet das für das Verhalten in Konflikten und was bedeutet das auch für die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit? Ja, man muss sowas ja auch sehen. Also es gibt auch genügend Führungskräfte, die dann sagen, ja, also wirklich in der schlimmsten Variante macht das unter euch aus. Also auch diese Art von Führungskraft, die das auch noch verkauft als dann flache Hierarchien und bei uns regeln das Mitarbeiter auch ganz viel. Ich will mich da als Führungskraft nicht immer so reinhängen und so, ne? Wo ich wirklich, also wo sich mir die Nackenhaare stellen, wo ich denke, okay, dann hast du als Führungskraft komplett versagt, ja? Also wenn du diese Ansicht hast, hast du als Führungskraft versagt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man das selber für gar nicht so schlimm hält. Das ist nämlich auch das, also dass da die Sensibilität fehlt, dass man nämlich auch selbst als Führungskraft dann sagt, ja, meine Güte, jetzt bauscht das doch nicht so auf, das ist dir mal rausgerutscht, das war jetzt eine Bemerkung, musst du da gleich aus so einer Mücke einen Elefanten machen. Und in diesem Fall muss man dieses Thema total ernst nehmen. Ne? Und wenn irgendwas gesagt wird, was einen anderen potenziell beleidigt und was für den ein Problem ist, dann muss man das thematisieren. Und letztlich muss man dann, wie du auch sagst, den Mitarbeiter, der sich nicht an diese Konventionen hält und das auch nicht einsieht, dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist, dann muss man den abmahnen. So einfach ist das. Wir brauchen gutes Führungskräftetraining.
Genau, also einmal das. Schon alleine bei der Auswahl der Führungskräfte muss gut hingeguckt werden. Ja, denn die Menschen müssen auch eine Sozialkompetenz mitbringen. Das erinnert mich auch an Ansätze, die ich schon gehört habe, dass ich meine Interkulturalität viel zu genau nehme und solche Dinge. Da frage ich natürlich zurück, und wer hat die Deutungshoheit? Wer ist in der Lage, das zu deuten? Bestimmt nicht die Person, die nicht betroffen ist. Und da geht es jetzt, klar, in meinem Fall könnte man jetzt sagen, oder sagt man aufgrund des sichtbaren Migrationshintergrundes, jetzt bin ich auch noch Frau, dann gibt es die Möglichkeit, ich war alleinerziehend und habe mir da auch das ein oder andere angehört. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Diskriminierungsformen. Das kann jemand sein, der körperlich beeinträchtigt ist oder der eine andere Sexualität hat oder. Das wissen wir ja. Da haben wir ja viele verschiedene Sachen. Und die Person, die nicht betroffen ist, hat nicht die Deutungshoheit, wie sich die andere Person zu fühlen hat. Ganz einfach. Da denke ich, das müssen Führungskräfte einfach verstehen. Die müssen die Perspektive wechseln können. Und selbst wenn sie es für sich nicht so schlimm fänden, wenn sie in den Schuhen des anderen wären, haben sie als Führungskraft zu agieren.
So ist es nämlich. Also man kann nicht sagen, weil es für mich nicht so ist, ist es halt so oder ist das das Richtige, sondern man muss immer gucken, wie kommt das bei dem anderen an und wie empfindet der das. Und wenn er damit Schwierigkeiten hat, dann ist es ein Problem, Punkt. Und dann muss mit diesem Problem umgegangen werden und dem muss man sich halt eben auch stellen. Ich habe schon mal überlegt, Perspektivwechsel gerade eben, das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, ob wir mehr. Ich meine, das tun wir ja schon, indem wir viel reisen und auch andere Länder kennenlernen, aber halt eben doch nie in dem Segment, in dem wir es vielleicht bräuchten. Ne? Also uns Weißen, glaube ich, auch fehlt ganz oft die Erfahrung, wie das ist, als Weißer irgendwo in der Minderheit zu sein und in einer Mehrheitsgesellschaft zu sein, wo die Menschen anderen Glauben haben, wo die Menschen eine andere Hautfarbe haben, wo sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben und sich da wirklich mal einfügen zu müssen und diese Erfahrung einfach mal zu machen, wie das so ist. Nicht nur als Urlaubsgast in einem teuren Hotel, wo halt das ganze Servicepersonal vielleicht eine andere Hautfarbe oder eine andere Ethnie hat, nein, sondern mal richtig dahin zu gehen, wo man auch da leben muss.
Wobei es natürlich schon ein Unterschied ist, ob ich als weiße Person irgendwo hinkomme, wo Menschen eine andere Hautfarbe haben und ich vielleicht aufgrund meines Weißseins noch bewundert werde, oder ob ich als schwarze Person möglicherweise hier in einer Umgebung lebe, wo ich dafür aber nicht bewundert werde. Also das Schwarz und Weiß hat auch immer noch eine andere Wertigkeit. Das ist so das. Natürlich ist es gut, wenn man Erfahrungen macht, jeglicher Art. Also wenn ich wieder zurückgehe in die Firma und die vorgesetzte Person möglicherweise sagt, okay, ich möchte helfen, ich möchte unterstützen. Zwischen helfen und unterstützen ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich kann jetzt im Moment dieser Kollegin sagen, stopp, das geht so nicht. Aber wie kann ich weiter in meinem Team für einen guten Geist sorgen? Da ist ja der Tipp zu sagen, holen Sie sich jemand von außen rein, der da entsprechend referiert, ein Training macht, ein Coaching macht. Ja, man muss ja nicht wirklich alles selber können. Aber mit Menschen zu sprechen, die es betrifft, aber nicht im Sinne von betrifft, dass man den Kollegen sagt, ja, erzähl uns doch mal was über Rassismus, tat dir gerade weh, sag doch mal warum, sondern von außen sich jemand reinzuholen. Wir lernen nicht am lebenden Objekt.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also aber auch da muss schon mal die Erkenntnis da sein, also zumindest mal das Problembewusstsein muss da sein. Ne? Also wenn das mal da ist, dann hast du auch schnell Möglichkeiten gefunden, wie du das auch mit deinen Leuten irgendwie in den Griff bekommst, ne? Oder wie du sowas lösen kannst. Aber es geht halt eben um das Bewusstsein. Und da denke ich auch, da hilft einfach nur die stetige Wiederholung. Und das muss man auch gebetsmühlenartig machen. Man muss also alle gesellschaftlichen Kräfte und jeder, der gesellschaftlich Gehör findet, der muss einfach immer wieder sagen, nein, so wollen wir nicht zusammenleben. Wir wollen anders zusammenleben. Wir müssen eine andere Art des Umgangs miteinander finden und vor allen Dingen müssen wir uns mehr in den anderen reinversetzen. Ne? Ich sag mal so, diese digitale Gesellschaft des 21. Jahrhunderts tendiert ja auch dazu, eine Ich-Gesellschaft zu werden. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz, also Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist ganz wichtig und ich erstmal und meins und meine Work-Life-Balance und mein. Und darüber geht eben das andere verloren. Und ich glaube, wenn wir ein gesundes Empfinden dafür haben würden, dass wir in einer Gemeinschaft mit anderen leben und dass wir auch Rücksicht nehmen müssen und uns auch mal in den anderen reinversetzen müssen, dann wäre vieles sehr viel einfacher. Vor allen Dingen auch im Bereich Rassismus. Und ich glaube, da muss man ganz heftig entgegensteuern auf allen Ebenen.
Ganz genau, kann ich nur zustimmen. Und mir fällt gerade noch was ein. Es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, Mensch, da habe ich einen blinden Fleck. Ja, ich bin Vorgesetzte, vielleicht auch Kollege, Kollegin, und ich habe da einen blinden Fleck. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum jetzt dieses Wort, dieser Begriff, diese Frage verletzen könnte. Dann ist es immer gut zu fragen, die andere Person zu fragen. Sag, was genau verletzt da dran? Warum ist das jetzt für dich verletzend? Aber nicht vorwurfsvoll zu fragen, mit dieser Antwort schon, stell dich nicht so an, sondern ich möchte es lernen. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich hatte einen Vorgesetzten und das fand ich wirklich sehr, sehr rührend, der in einem Gespräch über eine ganz andere Sache irgendwann sagte, sagen Sie, Ihr Buch, das ist schon richtig erfolgreich. Ich habe da mal eine Frage. Wir haben früher, und derjenige ist über 60, wir haben früher das N-Wort benutzt. Und zu mir haben die dann was anderes gesagt, weil ich komme aus irgendeinem Dorf und dann haben die diesen Namen des Dorfes irgendwie verhonepiepelt, ja, und haben das zu mir gesagt. Aber ich habe jetzt verstanden, man darf es nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch nicht, warum. Können Sie mir das bitte erklären? Und ich habe innerlich so den Hut gezogen vor ihm und gedacht, Mensch, muss er nicht machen, ja? Mein Vorgesetzter, über 60, kann sich sagen, ja, egal. Ich fand das toll und einfach deutlich zu machen, ich habe hier einen blinden Fleck und ich möchte es aber lernen. Und das fand ich großartig. Ja, das fand ich ganz großartig. Und da auch nicht zu reagieren und zu sagen, sagen Sie mal, also wenn Sie es bis jetzt noch nicht begriffen haben, also brauchen wir gar nicht zu reden, sondern ihm das zu erklären, fand ich toll. Und dass er sagt, ja, ich bin damit aufgewachsen, aber jetzt habe ich von Ihnen verstanden, warum es nicht mehr gesagt werden soll. Und das ist es. Bitte dann fragen.
Aber das ist doch ein Paradebeispiel dafür, wie Kommunikation gut laufen kann. Es ist ja kein Problem zu sagen, wir sind unterschiedlich und manches an dir befremdet mich ein bisschen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, wenn man eben nicht aus einer völlig gleichen Gruppe kommt oder völlig gleichen Ethnie kommt oder so. Das ist völlig normal. Und dann aber zu fragen, warum ist das so oder wie ist das denn? Und auf der anderen Seite die Bereitschaft dann vorzufinden, zu sagen, okay, ich erkläre dir, wie das ist. Ich erkläre dir gerne, wie das ist. Ja, das ist der Anfang jeder Konfliktlösung und der Anfang jeder guten Kommunikation und jedes guten Dialogs. Und wenn wir da hinkommen würden, wenn wir nach diesem Mechanismus Unstimmigkeiten oder auch Befremdlichkeiten irgendwie ausräumen könnten, dann wären wir so, so viel weiter.
Ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, ich bin müde, ich möchte es nicht mehr erklären. Das verstehe ich. Egal, ob es jetzt um Migrationshintergrund handelt, ob es über sexuelle Orientierung handelt oder. Das verstehe ich gut, ja. Oder Frauen, die sagen, ich will nicht mehr erklären, dass ich als Frau das und das doch kann, dass ich mich nicht um die Kinder kümmere, hauptsächlich, sondern der Vater das macht und so weiter. Das verstehe ich und das akzeptiere ich auch. Also wenn jemand sagt, ich will es nicht erklären, ist es absolut gut und das hat man zu respektieren. Und dann kann man gucken, wo kann ich meine Antwort sonst noch finden. Aber zunächst mal finde ich es immer wichtig, dass man spürt, die Person möchte das und das gerade nicht. Also passiert das in unserem Team nicht. Es wird so nicht gesagt oder sie wird so nicht behandelt. Und ob wir begreifen, warum nicht, das ist der nächste Schritt. Aber erstmal haben wir zu begreifen, sie möchte das nicht. Punkt. Und das haben wir zu akzeptieren. Das ist immer so etwas, wo ich denke, das ist doch nicht so schwer.
Aber das ist doch ein guter Leitfaden. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit.
Genau. Und wenn wir das dann mal begriffen haben, dass wir merken, jemand möchte das nicht und wir kommen dann noch in den Dialog miteinander, entweder mit der Person oder mit jemand anderen, ja, dann haben wir viel gewonnen und sind schon einen Schritt weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir hören, was ihr dazu sagt, wie ihr darüber denkt, ob euch das am Arbeitsplatz auch schon entweder als betroffene Person passiert ist oder als Person, die es beobachtet hat. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder vielleicht seid ihr Führungskräfte und habt schon immer überlegt, Mensch, wie gehe ich damit um? Oder mache ich meine Ohren zu? Und jetzt habt ihr gehört, nein, Ohren zumachen ist nicht richtig. Aber wie kann ich richtig damit umgehen? Also stellt uns gerne Fragen, schreibt uns an. Ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Da ist auch unser Podcast dabei. Abonniert unseren Podcast. Lasst uns Likes da. Wir freuen uns wahnsinnig über Daumen hoch. Wir freuen uns auch wahnsinnig darüber, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Ihr findet uns beide auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ihr könnt uns folgen. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Also von daher, ihr kommt an uns gar nicht vorbei. Und ja, wie ist es? Wie mit allen Themen? Wir müssen zusammen reden und darum ist unser Slogan Reden und zusammen.
Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kuchenny. mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.